Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Montag, der 11. Mai und wir sprechen über den Bloody Car Crash des Michael Burry, Chinas schwächelnden Automarkt und wir gehen der Frage nach, wer denn das erste 6 Billionen Dollar Unternehmen der Welt werden wird. Ist es vielleicht Nvidia oder doch ein anderes Unternehmen? Das klären wir gleich. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt the one and only
Matthias Dvorak. Und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Und montags grüßt das Murmeltierchen. Kein Frieden in Sicht, der Ölpreis geht nach oben, Europas Börsen sind tendenziell etwas schwächer und den US-Börsen ist das alles sowieso immer wurscht. Hauptsache, die Halbleiter-KI-Rallye geht weiter. Und so geht also auch dieser Mai genauso weiter, wie der April eigentlich aufgehört hat. Der Iran hat am Wochenende immerhin mal einen 14-Punkte-Vorschlag für Frieden an die USA übermittelt, die Donald Trump postwendend als völlig inakzeptabel abstempelte. Daraufhin stiegen eben die Ölpreise. Die Nordseesorte Brent kostete wieder deutlich mehr als $100 je Barrel. Und die ölempfindlichen Indizes haben darauf natürlich erstmal negativ reagiert. Der Nikkei büßte heute Morgen 0,5% ein, während der eher techlastige, also nicht so ölempfindliche Kospi aus Südkorea ein neues All-Time-High erklamm.
Auch DAX und Stoxx 600 haben erstmal mit einer leichten Korrektur reagiert, drehten dann aber heute noch minimal ins Plus, nachdem US-Börsen die aufgemacht hatten und der S&P 500 und Nasdaq eben schon wieder ein neues Allzeithoch erreicht haben. Vor allem natürlich wegen der Halbleiter-Schwergewichte. Micron stieg heute mehr als 5%, Nvidia immerhin mehr als 3% und auch Intel setzte seine Rallye von letzter Woche munter fort und stieg heute erneut um fast 3%.
Ja, die hätte man mal haben müssen.
Ja.
Die Rallye der letzten Wochen mit ihr natürlich den immer neuen Hochs ruft so langsam auch den einen oder anderen Propheten auf den Plan mit natürlich völlig neuen Prognosen. Ganz vorne dabei The Big Short, Michael Burry. Fühlt sich derzeit an die letzten Monate der Internetblase im Jahr 2000 erinnert, da der Markt eigentlich auf nichts mehr reagiert, außer eben KI. Weder auf Jobdaten noch Konsumentenvertrauen oder irgendwelchen Inflationsdaten. Aktien steigen einfach, weil sie halt zuletzt stark gestiegen sind. Das monierte der frühere Hedgefondsmanager heute.
Das kann man durchaus monieren. Ja. Und ihn erinnert das stark an die Zeit vor dem Platzen der Dotcom-Blase, vor allem die Entwicklung des Philadelphia Semiconductor Index erinnert ihn sehr an damals, denn in den letzten Monaten vor dem Kollaps war der ähnlich kometenhaft gestiegen wie heute. Der Index, der die 30 größten Halbleiterwerte umfasst, hat in diesem Jahr schon 65% zugelegt. Alleine in der letzten Woche waren es nochmal 10%.
Ja, und am Montag legte er in seinem neuesten Substack-Post nochmal nach. Wir sind Zeugen von etwas Historischem, schrieb er. Aber am Aktienmarkt sei das eben nie eine gute Sache. Er sei vielmehr wie die Szene eines Bloody Car Crash, wie er es eben nannte, Minuten bevor es passiert. Klingt wie immer ein bisschen martialisch, aber so kennt man eben Michael Burry.
Tja, und ein anderer legendärer Fondsmanager pflichtete Burry heute durchaus bei. Paul Tudor Jones sieht auch einige Parallelen zur Dotcom-Bubble. Er glaubt allerdings, dass der Bullenmarkt noch ein ganzes Stück weiterlaufen kann. Er sieht derzeit den Markt eher im Jahr 1999 und nicht im Jahr 2000, sprich gut möglich, dass das noch ein Jahr so weitergeht. Aber dann sei ein Niveau erreicht, wo es eine Korrektur geben muss, die einem die Luft nimmt.
Ja, da kommt dann ein dickes Ende. Wenn es denn kommt, denn auch der kann nicht in die Zukunft schauen. Die Glaskugel hat nur die Mission Money. Yep. Aller guten Dinge sind natürlich drei. Da gibt es nämlich noch eine Wall Street-Legende, die sich heute zu Wort gemeldet hat, und zwar Ed Yardeni. Der hat sein Kursziel nach der Rekordwelle für den S&P 500 nochmal deutlich nach oben angepasst. Bis Jahresende sieht er den Index nämlich jetzt bei 8.250. Das ist doch mal was. Bisher war sein Kursziel nämlich noch bei 7.700. Treiber dafür ist für Yardeni recht simple Geschichte, nämlich die Gewinne der großen S&P-Unternehmen. Die Gewinnprognosen der Analysten für dieses Jahr seien phänomenal, sagte Yardeni. Er hätte solche Wachstumsprognosen trotz des aktuellen Umfelds mit den hohen Energiepreisen noch nie gesehen. Bestätigt wird das natürlich auch durch die laufende Berichtssaison.
Und die läuft zumindest in den USA tatsächlich phänomenal gut, kann man so sagen. Inzwischen haben mehr als 400 der 500 S&P-Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlicht. 84% haben die Schätzungen übertroffen. Hält der Schnitt bis zum Ende der Berichtssaison, wäre das der beste Wert seit dem zweiten Quartal 2021. Bislang lag das durchschnittliche Gewinnwachstum in dem Quartal bei 25,6% und der 5-Jahres-Schnitt, und jetzt pass mal auf, der liegt gerade mal bei 7,1%.
Ja, und da ist dann auch irgendwie erklärbar, warum den US-Börsen die Iran-Geschichte so völlig am Hintern vorbeigeht. Bei aller Euphorie natürlich, das muss man schon auch dazu sagen, scheint die Vola im Markt doch recht hoch zu sein. Jetzt nicht mal so sehr bezogen auf den großen Indiz, sondern eher die Vola unter der Vola, also so bei den einzelnen Unternehmen. Denn da gibt's Kursbewegungen auf Zahlen, die sind schon teilweise recht groß, und auch teilweise die Intraday-Bewegungen innerhalb eines Tages sind auch durchaus bedenklich hier und da. Schönes Beispiel lieferte dafür heute Monday.com ab. Das Softwareunternehmen lieferte fürs erste Quartal Umsatz und Gewinn über den Erwartungen, verkündete auch, dass der Launch einer eigenen KI-Plattform, die man da eingeführt hat, vom Fleck weg für Wachstum sorgt, also alles ziemlich gut. Vorbörslich schoss die Aktie um 26% nach oben. Am Nachmittag war das Plus dann auf unter 5% zusammengeschmolzen.
Also dann, wenn wir einsteigen.
Ja, genau.
Einer der größten Tagessieger im S&P 500 war aber Lumentum mit einem Kurssprung von 18%. Das Unternehmen wird in den begehrten Nasdaq 100 Index aufgenommen. Das reicht manchmal alleine für große Kurssprünge.
Ja, ist eigentlich, finde ich, eine relativ dünne Meldung für einen 18% Sprung. Aber so ist das halt offensichtlich. Ein ähnliches Hin und Her schaffte übrigens heute auch Moderna. Vorbörslich schoss die Aktie nämlich um satte 10% nach oben. Und laut Agenturmeldungen hat sich wohl auch ein US-Bürger mit dem Hunter-Virus infiziert. Darüber gab es ja in der letzten Woche sehr viele Schlagzeilen. Moderna hatte letzte Woche wiederum verkündet, in einer frühen Entwicklungsphase an einem Impfstoff gegen dieses gefährliche Virus zu arbeiten. Und am Nachmittag kehrte dann doch irgendwie etwas Realismus ein in die ganzen Konjunktive, die es da so gibt. Und so war der Kurssprung denn auch komplett dahin.
In dieser Woche gibt's aber auch nochmal andere geopolitische Meldungen als die ganzen Schlagzeilen, die den Irankrieg oder die Straße von Hormuz betreffen, denn am Mittwoch reist zum ersten Mal seit 9 Jahren wieder ein Präsident zum Staatsbesuch nach China. Trump wird sich mit Xi Jinping treffen und so hofft die Welt zumindest endlich einen vernünftigen Handelsdeal zustande bringen. Auch das Thema Iran wird angesprochen werden, vor allem wegen der hohen Ölpreise, die ja China jetzt nicht ganz so prickelnd findet. Mal schauen, was das gibt.
Ja, denn die hohen Energiepreise, die machen sich schon ziemlich bemerkbar in der Wirtschaft, denn China bezieht ja recht viel Öl aus dem Nahen Osten und ist daher auch auf Lieferungen aus der Straße von Hormuz angewiesen, anders als wir Europäer beispielsweise. Im April stiegen laut neuen Daten von heute Morgen die Erzeugerpreise in China den zweiten Monat in Folge auf jetzt den höchsten Wert seit fast 4 Jahren. Um 2,8% verteuerten sich die Preise. Volkswirte hatten tatsächlich nur mit einem Plus von 1,2% gerechnet.
Und die steigenden Preise machen sich nicht nur für die Verbraucher bemerkbar. Vor allem der größte Automarkt der Welt, der bekommt die Folgen deutlich zu spüren. Im April sank der Autoabsatz in China den 8. Monat in Folge und dieses Mal ziemlich massiv um mehr als 20%. Immerhin bei Elektro- und Hybridfahrzeugen, die inzwischen 60% des Neuwagengeschäfts in China ausmachen, sank der Absatz nur um knapp 7%.
Besonders stark dagegen entwickelten sich die Exporte, vor allem von den E-Autos und den Hybriden. Die konnten sich nämlich mehr als verdoppeln im April, was sicher auch in dem Fall dann eine positive Folge der hohen Spritpreise in der westlichen Welt sind, dass immer mehr Leute sich jetzt plötzlich doch Gedanken über ein E-Auto machen.
Und Gedanken über den chinesischen Automarkt und was da noch so alles passiert, hat sich auch unsere Kollegin Zoe gemacht.
Ja.
Dazu gibt's einen echt spannenden Artikel auf Focus Plus, den wir euch hier auch mal unten rein verlinken. Zu den größten Tagessieger in Deutschland gehört auch die Aktie von Delivery Hero. Denn der Großaktionär Aspex Management stockt seine Beteiligung am Lieferdienstvermittler auf und hat vom zweitgrößten Anteilseigner Prosus ein 5%-Paket abgenommen. Die Aktie schoss wegen der Nachricht um fast 17% nach oben.
Ja, war auch zuletzt recht kräftig gebeutelt, die Aktie, muss man ja fairerweise sagen. Die großen Verlierer in Deutschland sind heute GEA und Hochtief. Dabei hat zumindest erstere sogar die Jahresprognose bestätigt und eigentlich auch ganz okay solide Zahlen fürs erste Quartal abgeliefert, wenn man überlegt, dass das ein Industrieunternehmen ist. Denn der Umsatz des Anlagenbauers sei dank hoher Nachfrage nach neuen Maschinen um 1,2%, das operative Ergebnis um knapp 4% gestiegen. Die Börse reagierte doch irgendwie etwas enttäuscht und meinte, das ist zu wenig und schickte die Aktie erstmal um 5% nach unten.
Und Hochtief erging es ähnlich, trotz eines kräftigen Gewinnsprungs in den ersten 3 Monaten. Der Umsatz legte währungsbereinigt immerhin um 14% zu, der operative Gewinn sogar um 30%. Der Auftragsbestand erreichte einen neuen Rekordwert von 80 Milliarden Euro. Aber alles in allem war das der Börse einfach zu wenig.
Ja, so ist das manchmal. Wir sind halt gierig hier. Ansonsten wird die Woche bei den Unternehmenszahlen mal etwas ruhiger, zumindest in den USA, da ja schon der ganz große Schwung durch ist. Nächste Woche dann, glaube ich, der ganz große Event mit den Nvidia-Zahlen. In Europa geht es dagegen schon noch mal ein bisschen rund, was Zahlen angeht. Außerdem gibt es morgen noch Inflationsdaten aus Deutschland und auch den USA. Also mal schauen, ob die Börsen darauf reagieren werden oder ob Michael Burry vielleicht nicht doch da tatsächlich einen Punkt hat und es ist alles wurscht. Hauptsache KI läuft. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Peter, wer wird denn jetzt nun die erste Firma mit 6 Billionen Dollar Marktwert?
Naja, am einfachsten in der Prognose oder das sicherste wäre wahrscheinlich, wenn wir mal sagen, Nvidia, weil sie im Moment das größte und teuerste Unternehmen der Welt sind, oder?
Ja, das dachte ich auch, aber Alphabet holt gerade mit atemberaubendem Tempo auf und die große Frage lautet jetzt, sollte man da als Anleger dabei sein oder eher die Rallye zur Gewinnmitnahme nutzen?
Ja, das ist so eine Frage, die sich in letzter Zeit wahrscheinlich ein Haufen Menschen stellen, weil die Aktien natürlich auch sehr viele im Depot haben. Ich weiß, dass meine Frau mich beispielsweise jeden zweiten Tag fragt, ob sie ihre Alphabet-Aktien behalten soll oder nicht. Und ich immer sage, keine Ahnung. So, aber wir wollen natürlich versuchen, das nicht nur mit Kaffeesatz zu machen, sondern uns auch ein wenig an den Zahlen abarbeiten, würde ich sagen. Also ran an die nackten Zahlen, Matze.
Schauen wir mal auf die Performance. Die Aktie hat im April alleine 34% zugelegt. Der größte Monatsgewinn seit 2004. Auf Jahressicht ist das ein Plus von 160%. Zur Einordnung, Nvidia, der eigentlich amtierende Tech-Krösus, hat im gleichen Zeitraum genau 6,3% zugelegt.
Weißt du.
Und Bloomberg hat es am 10. Mai so zusammengefasst, ich zitiere sinngemäß, während Nvidia noch bei der Generalprobe ist, läuft bei Alphabet bereits die Hauptaufführung.
So, aber wir haben natürlich gesagt, wir wollen natürlich nach dem Börsenwert schauen und schauen, wer wird denn das größte Unternehmen der Welt, das die 6 Billionen Marke knackt beim Marktwert.
Genau, und da rückt jetzt ein Szenario näher, das viele Investoren vor wenigen Monaten noch komplett ausgeschlossen hätten.
Ja.
Denn Alphabet könnte erneut zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen. Alphabet steht aktuell bei 4,8 Billionen Dollar Market Cap, Nvidia bei etwa 5,2. Wir reden also von einem Abstand von nur noch 400, also nur in Anführungszeichen,
ja, ja.
400 Milliarden Dollar. Das hört sich viel an, ist aber theoretisch an wenigen guten Handelstagen bereits aufgeholt. Die anderen Tech-Giganten stehen Apple mit 4,3 Billionen, Microsoft mit 3,1 und Amazon mit 2,9 in einer ganz anderen, schlechteren Liga.
Ja, da würde ich sagen, die werden das Rennen wohl nicht machen, aber ehrlicherweise, ne, Prognosen sind schwer, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Vor allem natürlich auch, wenn man sich mal anguckt, von 2022 bis 2024, wir können uns alle erinnern, ChatGPT hat die echte große Panik ausgelöst. Nicht weniger Analysten haben damals gesagt, Google ist im Kerngeschäft bedroht und der hastig präsentierte Chatbot Bart sorgte dann auch noch irgendwie mit vielen Fehlern in der Live-Demo für einigermaßen Gelächter. Von 2022 stieg die Alphabet-Aktie daher nur um müde 8%. So, aber was hat den Stein ins Rollen gebracht?
Für die Trendwende jetzt sorgten im Grunde drei Ereignisse. Erstens, die Quartalszahlen Ende April, die waren einfach top. Umsatz 109,9 Milliarden Dollar, ein Plus von 22%. Der Gewinn pro Aktie ist um 81% gestiegen. Zweitens, und das ist meiner Meinung nach das wichtigere Signal, Google Cloud hat erstmal die 20 Milliarden Dollar Umsatzmarke pro Quartal geknackt. Das ist ein Wachstum von 63%. Und nicht nur das, die Betriebsmarge stieg in einem einzigen Jahr von 17,8 auf 32,9%. Zum Vergleich, der Branchenprimus Amazon Web Service wuchs nur um 17%, Microsoft Azure um 33% und Google wächst damit also viermal so schnell wie der Marktführer.
So, da fehlt aber, wenn ich nämlich nicht völlig verzählt habe, noch ein drittes wichtiges Ereignis.
Genau, und das ist meiner Meinung nach der Apple-Deal vom Januar. Da hat Apple beschlossen, Gemini, Googles KI, für die nächste Generation von Siri zu nutzen. Die Nachricht ist jetzt schon ein bisschen älter, aber wenn man sich das mal überlegt, damit ist Gemini quasi das offizielle KI-Modell von 1 Milliarde iPhones weltweit. Und CNBC nannte das damals den Moment, in dem Alphabet vom KI-Nachzügler zum Standardsetzer wurde.
Das ist dann, wie so oft, der First Mover ist dann nicht am Ende der Platzhirsch. Lass uns mal also mal Alphabets genauer anschauen. Das Unternehmen ist ja längst nicht mehr so Suchmaschine, das ist nicht neu. Es gibt vier Säulen, die eigentlich alle kennen sollten. Erstens natürlich Google Cloud, das ist der große Gewinnbringer. Der Auftragsbestand, also die Verträge, die schon unterschrieben sind, aber noch nicht abgerechnet, liegt bei schlappen 462 Milliarden Dollar, also eine halbe Billion. Die Zahl hat es also durchaus in sich. Nicht nur hat sich der Umsatz damit in einem einzigen Quartal fast verdoppelt. 2025 lag Alphabets gesamter Umsatz bei gerade mal 402 Milliarden Dollar, also ein gutes Stück darunter. CEO von Alphabet, Sundar Pichai, sagt man Pichai eigentlich? Ja, wahrscheinlich. Sagte im Earnings Call, wir hätten noch mehr Umsatz gemacht, wenn wir genug Rechenkapazität gehabt hätten. Das nennen wir mal Luxusproblem.
Das kann aber auch zum Problem werden. Denn Rechenkapazität ist eben teuer. Das aufzubauen kostet richtig viel. Der freie Cashflow hat sich in der Folge von 73 Milliarden Dollar bei Alphabet auf geschätzte 21 in diesem Jahr mehr als halbiert. Und auch das nächste Jahr dürfte unter Druck bleiben. Analysten gehen davon aus, dass Alphabet erst 2028 wieder mit 80 Milliarden Cashflow richtig zulegen kann. Aber die Investition, die braucht man eben für Gemini. Das Pendant zu ChatGPT bringt es inzwischen immerhin auf 750 Millionen Nutzer. Und von Beobachtern der Branche wird die Version 3, also Gemini 3, absolut auf Augenhöhe mit den besten KI-Modellen gesehen. Also Gemini Enterprise, die Bezahlversion, die dann die Kohle reinbringt, die ist alleine im letzten Quartal um 40% gewachsen.
Und der ganz spannende Punkt natürlich für Anleger, der auch die Rallye die letzten Monate so ein bisschen befeuert hat, sind natürlich die eigenen Chips. Google baut ja sogenannte Tensor Processing Units, so heißen die. Die neuesten Modelle, TPU 8T und 8i, verarbeiten 16 Milliarden Gemini Tokens pro Minute. Heißt, Google ist gerade dabei, sich von Nvidia unabhängiger zu machen und greift gleichzeitig natürlich Nvidias Kerngeschäft an. Analysten erwarten daher, dass die TPU-Sparte 2026 schon 3 Milliarden Dollar Umsatz macht und 2027 bereits 25 Milliarden Dollar. Da muss sich Nvidia also einiges einfallen lassen, um noch drauflegen zu können die nächsten Jahre.
Absolut. Und was man nicht vergessen sollte, auch wenn es jetzt gerade nicht so eine große Rolle spielt, ist das autonome Fahren. 500.000 autonome Fahrten pro Woche verzeichnet nämlich Waymo, die autonome Fahrensparte von Alphabet. Die kommt alleine inzwischen auf eine Bewertung von 126 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, alle drei deutschen Autobauer zusammen kämen auf 128 Milliarden Dollar Bewertung. Waymo ist damit wirklich schon ein Branchenschwergewicht und in mehr US-Städten unterwegs als Tesla. Das muss man sich auch mal überlegen. Ja. Für 2026 soll dann die internationale Expansion kommen nach Tokio und nach London.
Und dann wird es auch Zeit, dass München dran ist. Wir wollen die Dinge auch mal ausprobieren, wenn wir abends aus der Kneipe heimfahren nach langen Teamsitzungen. Tja, aber man kann schon wirklich sagen, Alphabet ist irgendwie der Konzern, der gerade irgendwie an allen Fronten gewinnt. Und ist irgendwie kein Wunder, dass immer wieder der Ruf nach Zerschlagung natürlich auch laut wird, obwohl eine erzwungene Abspaltung von Chrome oder Android vergangenes Jahr abgewendet wurde, steht Alphabet weiter immer wieder unter strenger kartellrechtlicher Beobachtung. Das sollte man vielleicht so als kleinen Risikohinweis so im Hinterkopf haben noch, ne?
Ja, was man aber auch im Hinterkopf haben sollte, das hat ein Analyst von Janus Henderson treffend formuliert. Ich übersetze da mal grob sinngemäß, Alphabet hat einfach alles, was man gerade im Depot haben will. Suchmaschine, Chips, Cloud, YouTube, Gemini. Das Geld kommt aus so vielen verschiedenen Quellen, dass eigentlich immer irgendwas funktioniert. Nvidia ist dagegen eben nur ein Chiphersteller. Und wenn der KI-Investitionsboom einmal abkühlt, dann trifft das Nvidia eben deutlich härter als Alphabet.
Ja, das ist sicherlich der ganz große Punkt, warum Alphabet im Moment auch allen davonläuft. Wir haben uns mal die aktuellsten Empfehlungen von Bloomberg, CNBC und den großen deutschen wie internationalen Analysten angeguckt. Lassen Sie uns durch die wichtigsten Stimmen mal gehen, Matze.
Von rund 65 Analysten weltweit empfehlen empfehlen aktuell 47 den Kauf, 10 sogar das Aufstocken, 8 das Halten und kein einziger empfiehlt da momentan zu verkaufen. Das ist extrem selten bei einer Aktie, die in 12 Monaten 160% zugelegt hat. Normalerweise mahnen selbst Analysten dann irgendwann mal zur Vorsicht, hier nicht. Im Schnitt liegt das Kursziel mit $405 aber nur noch 3% über dem Kurs. Dafür hat Duke Unmuth von JP Morgan, einer der renommiertesten Tech-Analysten überhaupt, Alphabet jüngst zu seinem Top-Pick für die KI-Rally 2026 gekürt. Sein Kursziel liegt bei $460. Das entspräche einer Marktkapitalisierung von über $5.5 Billionen. Und mit anderen Worten, dann ist es auch nicht mehr weit zu den 6 Billionen und Alphabet wäre die unangefochtene Nummer 1 der Welt.
Ja, und fairerweise muss man auch dazu sagen, nach so einem Lauf musst du erstmal die Eier in der Hose haben, Alphabet zum Verkauf zu empfehlen. Weil wenn das schief geht, dann bist du einfach der größte Trottel der Wall Street. Das gehört, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. So, Lloyd Walmsley von Mizuho hat da aber auch nochmal eine ziemlich interessante These. Er sagt, der Markt unterschätzt systematisch das Cloud-Potenzial. Das Analystenhaus rechnet mit 70% Wachstum bei Google Cloud bis Ende dieses Jahres. Der Markt erwartet nur 58%. Wenn Mizuho recht hat, sind die Gewinnschätzungen für dieses und das nächste Jahr eigentlich zu niedrig und die Aktie damit billiger, als sie im Moment aussieht. Aber wir müssen auch ehrlich sein, 160% plus in einem Jahr, das schreit halt schon auch mal nach der einen oder anderen kleinen Gewinnmitnahme. Man muss ja auch mal ein Brot kaufen, ne?
Absolut. Und es gibt tatsächlich 5 Risiken, die man jetzt aktuell kennen sollte. Erstens ist halt einfach die Bewertung schon ganz ordentlich. Das KGV liegt bei 28. Das ist jetzt noch kein Dotcom-Niveau. Nee. Aber es ist auch nicht mehr günstig und liegt ungefähr am 10-Jahres-Schnitt leicht drüber. Wenn die Zahlen enttäuschen, dann kann das schnell schmerzhaft werden. Das haben wir nämlich in der aktuellen Bilanzsaison des Öfteren gesehen.
Oh ja.
Zweitens, das ist eben doch ein gigantisches Investitionsprogramm, das Alphabet da gerade fährt. 2026 zwischen 180 und 190 Milliarden Dollar wird da in die KI-Infrastruktur investiert. Und das Management hat bereits gewarnt, 2027 wird das noch mal mehr werden. Der Free Cashflow ist eingebrochen, weil das Geld eben in die Rechenzentren fließt. Und da kann Apple nur noch hoffen, dass die EU nicht mit dem Digital Markets Act noch auf die Idee kommt, eine Strafe dem Ganzen aufzubrummen. Das kann nämlich im Ernstfall bis zu 10% des weltweiten Umsatzes betragen. Also das ist ein Milliardenrisiko, das man kennen sollte. Ist momentan jetzt nicht akut, aber wer weiß, was da noch in Brüssel so auf die Tagesordnung kommt.
Ja, aber wir wissen, in Brüssel malen die Mühlen etwas langsamer und am Ende des Tages knicken sie dann doch auch meistens wieder ein. Ein weiteres Risiko kommt tatsächlich von einer deiner momentan neuen großen Lieblingsfirmen, Matze, nämlich Anthropic. Alphabet ist ja Großinvestor bei Anthropic, haben ja viel Wirbel in letzter Zeit gemacht, die KI-Firma, und sind natürlich irgendwo auch ein direkter Konkurrent von Gemini am Ende des Tages. Und das ist quasi so ein bisschen eine Wette auch gegen sich selber, kann man eigentlich sagen. Funktioniert natürlich, solange beide irgendwie gewinnen. Und fünftens, Nvidia berichtet am 20. Mai, haben wir gerade schon angesprochen, wenn Nvidia mit den Zahlen positiv überrascht, könnte natürlich die Aufholjagd von Alphabet zumindest pausieren. Dann investieren dann alle wieder erstmal beim Champion, wobei ich da sagen würde, da ist, glaube ich, keine ganz große Gefahr für die Alphabet-Aktie.
Dazu kommt allerdings, in den letzten 90 Tagen gab es bei Alphabet erhebliche Insider-Verkäufe, und zwar in einem Wert von über 59 Millionen US-Dollar. Das heißt, Manager und Großaktionäre nehmen gerade Gewinne mit, was allerdings auch ehrlich gesagt nicht ungewöhnlich ist, wenn man 160% in einem Jahr plus mitnimmt. Aber Anleger sollten es zumindest zur Kenntnis nehmen.
Ja, wenn du da laufend Stock Options bekommen hast, muss sagen, kann man auch mal was realisieren. Ja. Ich möchte auch mal jemand irgendwie schick in Urlaub fahren. So, aber Gretchenfrage, Matze, was macht die Aktie?
Also langfristig würde ich persönlich jetzt zuschlagen, ist meine Meinung, aber nur Nur nicht alles auf einmal, eher so ein bisschen tranchiert über die nächsten Monate. Denn wenn die Korrektur kommt und irgendwann, das wissen wir alle, wird sie kommen, ja, dann hat man eben nicht alles am Hoch investiert. Und bei einem 12-Monats-Kursziel von $405 ist das Potenzial auch gerade so ein bisschen begrenzt. Alphabet ist ungefähr so bewertet wie im 10-Jahres-Schnitt, also der ganz große Kurssprung ist jetzt zumindest kurzfristig nicht zu erwarten, aber langfristig. Da ist die Aktie durch KI und Cloud-Wachstum einfach wirklich gigantisch, was das Aufwärtspotenzial betrifft. Der massive Auftragseingang, der zeigt das ja eigentlich an. Also der wird ja noch umsatzwirksam. Mir gefällt auch, dass sich Alphabet seit Jahrzehnten immer an den Trendthemen positioniert. Also man muss sagen, es gibt jetzt vielleicht kein 1500% Wachstum beim Cashflow, wie Nvidia es in den letzten Jahren hingelegt hat, aber es gibt eben so viele Säulen der Monetarisierung und wir hatten es vorher schon, wenn der KI-Investitionszyklus dreht, hat Alphabet einfach genügend andere Cash-Cows im Unternehmen. Der 462 Milliarden Dollar schwere Cloud-Backlog, das 19%ige Wachstum bei der Suchmaschine, die 350 Millionen zahlenden Abonnenten bei YouTube und diversen anderen Services sprechen einfach für sich. Und geht man davon aus, dass Umsatz und Gewinn ungefähr in dem Tempo weiter wachsen wie in den vergangenen 5 Jahren und Alphabet die Gewinnmarge zumindest leicht steigern kann und bei 33% halten kann, dann käme rein auf Basis des KGV ein Kurspotenzial von immerhin 50% bis 2030 heraus.
Not that bad, würde ich mal sagen. Dann fasse ich uns mal zusammen. Für Langfristanleger ist Alphabet eine wahrscheinlich der besten Wetten im Tech-Sektor. Mega breit diversifiziert eben über Cloud, KI, Werbung, Mobilität. Natürlich auch ein Riesenthema, denn da ist man halt auch weit vorne dabei. Mit einem riesen Cash-Polster von 127 Milliarden. Das größer ist als das BIP von Tschechien, by the way. Wer etwa 2023 oder 2024 gekauft hat, sitzt natürlich jetzt auf einem fetten Buchgewinn. Da empfiehlt sich schon mal vielleicht den einen oder anderen auch mal Trailing Stop. Kostet ein bisschen mehr, aber kann sich lohnen zu setzen. Vielleicht so 15-20% unterm aktuellen Kursniveau, dass einen nicht bei der ersten Delle rausschwappt. Das wäre irgendwie auch schade um die dicken Gewinne. Auf jeden Fall ein Wettrennen, das wir natürlich weiter beobachten werden.
Absolut. Und die nächsten Termine, die wir und ihr da im Auge behalten solltet, das ist die Google I.O. am 19. Mai, wo voraussichtlich ein neues Gemini-Modell vorgestellt wird und neue KI-Hardware. Und dann eben, wie gesagt, Nvidia am 20. Mai. Der Schlagabtausch geht weiter. Und im Hintergrund, da wartet ja auch noch Apple. Die wollen dann im Sommer mit ihrem eigenen KI-Chip kontern.
Ja, und wie es gerüchteweise heißt, ja auch mit einem eigenen KI-Smartphone. Mal schauen, was das so alles gibt. Es wird ein spannender Sommer und es wird vor allem schon eine spannende nächste Woche werden. Mit mutmaßlich einigermaßen Wohler. Und da werden wir natürlich jede Menge drüber sprechen hier im Podcast. Und jetzt würde ich sagen, machen wir Feierabend und entlassen euch. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Liken, teilen, abonnieren, nicht vergessen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.